Hallo und herzlich willkommen zur Folge 440. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und ich hoffe, dass ich bei Ihnen heute wieder ein besseres Gehör finde. Denn ich möchte nochmal um Entschuldigung bitten für meine schlechte Sprachqualität vom letzten Mal. Da hat's wirklich meine Speicherkarte in meinem Rekorder gebeutelt gehabt. Das Ding hat so getan, dass sei alles in Ordnung, alles super gut. Als ich es auslesen wollte, war die Directory zerhämmert, nur irgendwelche Hieroglyphen. Ich konnte zwar alle Dateien wiederherstellen darauf, alle Audios, bis auf die es ankam, die beiden letzten, die waren überhaupt nicht zu sehen. So, da musste ich dann auf die schlechtere Backup-Qualität zurückgreifen, aber wir hatten sie. Gut, also, ich hoffe, es kommt nicht wieder vor. Ich werde jedes Jahr jetzt eine neue Speicherkarte spendieren und in meinen Mischpult stecken. Ich habe es extra mit Bleistift Datum draufgeschrieben, wann ich die jetzt erneuert habe, damit ich weiß, wann ich wieder dran bin. So, Heinz, ich hoffe, dich muss man nicht erneuern, oder?
Also erstmal möchte ich alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Zu deinem Problem von letztem Mal kann man nur sagen, da war zwar die Audioqualität schlecht, aber der Inhalt war der gleiche. Also ja. So schlimm kann es nicht gewesen sein.
Meinst du jetzt gleich schlecht?
Nein, der Inhalt war gleich gut.
Sie haben gehört da zu Hause, ja? Er hat sehr lange überlegen müssen, was er für eine Antwort gibt.
Ich habe erstmal überlegen müssen, wie stellt denn einer eine so blöde Frage?
Ja.
Eine so unnötige Frage, es gibt keine blöden Fragen, ich weiß. Aber das wird jetzt ja alles, übrigens Änderungen. Ich hätte da noch was. OpenSUSE ist ja eine sehr beliebte Version von Linux, die kommt von SUSE, dem ehemaligen deutschen Distributor. Der wurde ja 2003 von Novell übernommen, den ehemaligen Netzwerkpionieren. Novell wurde dann 2011 von Attachmate übernommen. Und jetzt ist es soweit, Attachmate wird von Micro Focus übernommen. Eine Sache, die sich nicht ganz erschließt, Attachmate ist klar, dass sie machen auch Host-Werkzeuge, um Großcomputer zu migrieren und zu verwalten, genau wie Micro Focus, da passt es noch. Allerdings der Novell-SUSE-Teil. Der passt an sich gar nicht da rein. Aber Micro Focus versichert, dass der Support für dieses Open-Source-Projekt, also OpenSUSE, weiter besteht, dass man weiter sponsern wird, dass man weiter unterstützen wird und dass man auch die Distributoren, die OpenSUSE verteilen, weiter die Webseite, die OpenSUSE verteilt, weiter unterstützen wird und auch die Enterprise-Version, die also von das SUSE Linux, das wird auch weitergehen, in der gleichen Form weitergehen. Vielleicht wird es auch wieder einfach ausgegründet irgendwann, dass man aus diesem recht erfolgreichen Linux-Projekt wieder eine eigenständige Firma macht. Denn man sieht ja auch an Red Hat, dass Linux-Unterstützer recht gut davon leben können. Meinst du, das hätte, ist sowas oder wird das wirklich von Micro Focus weiter betrieben?
Das kann ich absolut nicht sagen. Ich weiß nicht, wo das hinläuft. Ich weiß auch nicht, warum man so etwas kauft oder verkauft. Denn das Problem ist ja, Linux an sich ist ja kostenlos. Man kann im Grunde genommen nur durch Zubehör, durch Pakete, durch Sachen, die Linux für den Anwender vereinfachen, ich sag mal sollen, davon leben, an Support und ähnlichen Sachen. Es gibt natürlich ganz andere Linux-Distributionen, da gibt es diesen Support nicht. Das ist dann für die Leute, die sich die Informationen direkt aus dem Netz holen. Das sind, ja, ist ein großer Anteil der Linux-Freunde. Umgekehrt ist natürlich das Problem, wenn ich mit Linux anfangen will und ich habe gar keine Ahnung und ich muss mir jede Information aus dem Netz irgendwo zusammenklauben, dann komme ich nicht aus den Hufen. Da geht es nicht. Und dann sind solche Sachen, wie SUSE es damals angefangen hat, natürlich sehr zu begrüßen und sehr vorteilhaft. Wenn man es ernsthaft weiter betreibt, kundenfreundlich ist, den Support liefert, nicht nur den bezahlten Support, sondern auch freundlich ist in der Unterstützung und Hilfe, denke ich, kann das eine Zukunft haben. Aber was wirklich dahinter steckt, weiß ich nicht. Dazu kenne ich die Firma nicht gut genug. Das weiß eigentlich überhaupt nicht.
Also ich sehe es so, dass die Micro Focus die Attachmate haben wollten, weil die in dem gleichen Markt tätig sind. Und die haben sich das Know-how, das Attachmate hatte, eingekauft, um das eigene Know-how zu vergrößern. Der Novell-Teil und SUSE-Teil, gut, der ist sowieso schon getrennt worden, also einmal der Netzwerk-Teil, der zu NetIQ geschlagen wurde, und der Linux-Teil, die sind einfach nur ein Anhängsel. Hm. So sehe ich das.
Ja, und hoffentlich werden sie nicht so behandelt. Tja, die Sache mit dem Behandeln ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, 1977 war es, da hat Allison die Firma Oracle gegründet, diese Datenbankhersteller. Oracle ist ja nun wirklich ein Name in der Branche, nicht zu übersehen. Und so lange ist der Mann schon in dieser Branche aktiv. Und jetzt ist er 70 Jahre alt geworden und Larry Ellison hat seinen Posten als Chef von Oracle abgegeben, ist zurückgetreten und hat gesagt, es reicht, und hat sein Amt übergeben jetzt an zwei Leute, an den Mark Hurt und Safra Katz. Aber Heinz, du hast da mit unserem Freund Rudi Kulzer darüber gesprochen. Der kannte ihn ja persönlich aus seiner Zeit, die er da drüben im Silicon Valley verbracht hat. Wie war das Gespräch?
Es war auch interessant, wie immer, weil eben der Larry Ellison eine sehr markige Persönlichkeit ist. Aber das kann Rudi ja viel besser erzählen.
Dann hören wir uns das einfach mal an.
Hallo nach München. Auf dem anderen Ende ist Rudi Kulzer wieder. Lieber Rudi, es gibt einiges Neues zu berichten. Einer der großen Gründer des Silicon Valley ist zurückgetreten, der Larry Ellison. Den kanntest du doch.
Ja, den kannte ich gut, weil ich habe als Silicon Valley-Korrespondent, war ich auf mehreren Pressekonferenzen und so weiter, wo er immer seinen Auftritt hatte. Er ist auch nicht zurückgetreten, er ist nominell, also so wie ich das in der Presse auch lese, nominell hatte er diesen Posten des CEO aufgegeben, ist nur noch im Aufsichtsrat, nur noch ist gut. Er wird aber, schreiben alle, die was davon verstehen, die Firma nach wie vor so lenken, und seine beiden Lieutenants, also Leutnants, das eine ist die Safra Katz, das ist ja seine Finanztante schon seit langem, die soll auch da sehr tüchtig sein. Und dann ist er der von HP gekommene Hand, ist er sein COO, also der Mann fürs Tagesgeschäft. Die sollen jetzt, sagen wir, juristisch nach außen die Geschäfte übernehmen. Er ist also im Aufsichtsratsvorsitzende oder Verwaltungsratsvorsitzende und wird aber nach wie vor, so wie das der Herr Blattner auch tut mit SAP, die Geschicke lenken. So meine ich, ist also sehr verwandt zum Fall Blattner.
Ja, also als CTO sein, ne? Chief Technology Officer.
Ja, CTO, okay, dass er das dann mit in der Hand behält. Richtig, das habe ich vergessen. Also CTO bleibt er ja, ist ja auch spannend.
Ja, er ist ja auch der ursprüngliche Entwickler. Man darf nicht vergessen, Larry Ellison hat angefangen, ja letztendlich als Softwareentwickler, irgendwann mal über ein paar Stationen, abgebrochenes Studium und sowas, ist ja egal. Mhm. Er hat dann irgendwann angefangen, Datenbanken zu programmieren.
Da kann ich ja gleich interessant in der heutigen Diskussion. Er hat ursprünglich als Programmierer, er war ja Chicago da von seinen Eltern, von seiner Mutter und in Silicon Valley, als seine Adoptivmutter starb, und im Silicon Valley. Und er hat aber immer schon so ein bisschen Datenbankstrukturen entwickelt, die er dem Sie, also da war er so wie heute ein Start-up wäre, für CIA und für die amerikanischen Militärsachen tätig. Und hat das auch im Silicon Valley weitergemacht, wo er kam. Und auf dieser Basis und dieser Erfolge hat er dann seinen eigenen Laden Oracle gegründet. Das war ursprünglich der Codename für seine Spionagedatenbank, wenn man das einmal so platt ausdrücken will. Und daraus wurde dann der Firmenname.
Ja, die hieß ja erst Relation Software Incorporated. Die haben sie nachher in Oracle umbenannt.
Oracle war Projektcodename.
Jetzt ist Larry Ellison ja, tja, bei uns in Fachkreisen als, sagen wir es mal ganz platt, bunter Hund bekannt.
Ja, bunter Hund und bei manchen auch als unsympath, ne? Weil er sehr mächtig ist, der ist auch noch mit dicken Eier, das wissen wir. Aber er ist tüchtig und erfolgreich, also das darf man ja nicht in Abrede stellen.
Und war immer bestrebt, der reichste Mann der Welt zu werden, ist ihm nicht geglückt. Er hat also immer neidisch auf Bill Gates geschaut. Auf der anderen Seite hat er immer sehr viel, gibt er immer sehr viel Geld für seine Hobbys aus.
Ja gut, also im Unterschied zu Bill Gates, also der Bill Gates, ich übertreibe es jetzt mal, trägt der C&A-Hemden und geht zu McDonald's. Ne? Der Gates war nie einer, der mit seinem Geld auf die Tonne gehaut hat, während der Larry Ellison ist das gerade Gegenteil. Ne? Der hat sich ein Anwesen bauen lassen, da, das ausschaut wie ein japanisches Dorf. Er hat in Hawaii hat eine Insel gekauft. Also der hat, auf Bayerisch sagt man das so, vielleicht im Rheinland auch, der hat es immer krachen lassen.
Ja, hat seine Yacht, die Rising Sun, und hat angeblich auch irgendeinen Starfighter oder sowas, mit dem er ab und zu mal durchs Valley fliegt.
Also das ist macho, der ist ganz schwer macho betont.
Du hast ihn jetzt ja kennengelernt. War er von der Persönlichkeit her wirklich so? Denn er wird ja auf der anderen Seite auch als guter Freund beschrieben. Steve Jobs war ja ein dicker Freund von ihm. Scott McNeely ist damals zu ihm gekommen, als es dann nicht mehr gut ging, damit er da unterkriechen konnte, wie du es so schön formulierst.
Also von mir wäre er kein guter Freund, sondern von seinen gleichwertigen Compadres. Mit Steve Jobs hat ihn schon einiges verbunden. Und er hat sogar gemeinsam mit Microsoft, als Apple den Bach runterging, haben die gemeinsam das gerettet. Da war er und sogar hat er mit Gates zusammengearbeitet, haben die also Apple am Abschmieren gerettet. Ne? Bei Scott McNeely, das wird immer ein bisschen falsch geschildert, so als hätte er aggressiv Sun Microsystems übernommen. Das stimmt überhaupt nicht. Sun Microsystems war, als es ihnen schlecht ging, weil sie sehr outdated waren, war die Gefahr, dass IBM, also Blau, Sun Microsystems übernimmt. Und dann ist er zu seinem Freund mit der roten Farbe gegangen und hat gesagt, Mensch, helf mir doch, die übernehmen mich. Und der hat den Flüchtigen unter seine Fittiche genommen.
Um nochmal auf seine Hobbys zurückzukommen, America's Cup. Er hat ja die Oracle, dieses Rennboot, mit dem er 2010 schon mal den America's Cup geholt hat. Mhm. Und hat dann die Fortsetzung 2013 ja bei sich vom Bürofenster machen lassen.
Ja gut, weil das wurde in der Bay von San Francisco gesegelt, ein sehr schwieriges Segelgebiet, aber da war er natürlich vor Ort und da waren sie schon fast abgeschmiert und haben dann doch gewonnen. Also das ist, also wenn solche Titanen da, Business-Titanen, die haben, können natürlich solche Hobbys haben, also dass auch der Platner gegen den segelt oder umgekehrt. Das ist schon so richtig, also die Bay von San Francisco oder von Neuseeland war das andere, das sind schon die richtigen Flecke, wo er dann auch, sagen wir mal, die Fernsehkamera der Welt draufhalten. Und das passt zu ihm, also er ist schon einer, der laut nach vorne geht.
Er ist ja mit der Firma, kommen wir da mal auf zurück, nicht nur mit der Datenbank erfolgreich. Also die Oracle-Datenbank ist die, ja, ich glaube, weltweit meist eingesetzte Datenbank auf den Linux- und Unix-Systemen. Auf Windows-System
Linux. Also der Sieg wurde damals noch Unix und heute Linux gemacht. Mhm. Und da haben sie, sagen wir mal, die IBM ausgestochen, die mit der DB2-Datenbank. Also das war nicht so sehr, wie es immer wieder geschildert wird, gegen SAP, sondern es ging anfangs gegen IBM DB2, das ja eine Mainframe-Datenbank ist, die heute auch überall angeboten wird. Also in dieser Enterprise-Welt, da ist Oracle die bedeutendste Datenbank. Und dann kam dazu, wegen des Erfolgs von SAP mit breit aufgestellter, unterschiedlicher Business-Software, zum Beispiel PeopleSoftware für HR, und dann hatte er den Plan, weil auf dem Erfolg seiner Datenbank wollte er genauso breit aufgestellt sein wie SAP. Und das ist in letzter Zeit der Kampf stärker. Und SAP bemüht sich ja zurzeit schon seit länger massiv, dass sie in einer eigenen Datenbank, also diese HANA-Geschichte und so, zitiert werden. Platner hat es immer schon gestunken, dass er auf Oracle so stark aufsetzen muss.
Larry Ellison ist jetzt ja am 17. August, war 70 Jahre alt geworden. Also richtig. An sich wäre er ja im Rentenalter.
Der geht nie ins Rentenalter.
Das ist an sich meine Frage. Wie lange, glaubst du, wird er noch aktiv sein?
Bis er stirbt. Bis er stirbt oder so verwundet oder behindert ist, dass er nicht mehr kann. Der Mann hat eine unheimliche Dynamik und Energie in sich. Der gibt nie Ruhe.
Also werden wir noch ganz viel von Larry Ellison hören. Wir werden es weiter beobachten. Schönen Tag nach München. Tschüss,
da hast
Rudi.
Hast du wohl wahr, Heinz. Tschüss.
Ja, nicht zu viel versprochen. Es war wieder so ein typischer Rudi-Beitrag. Strotzt von Erfahrungen, von persönlichen Einschätzungen, von... Naja, der Mann, der lebt ja im Grunde genommen die EDV, die wir heute haben. Und er hat die Geschichte miterlebt, mitgestaltet und sie ist noch so präsent, so lebendig wie kaum von jemand anderem.
Mhm. Da waren auch Sachen bei, die ich auch vorher nicht wusste. Dass zum Beispiel Ellison erstmal für die Geheimdienste gearbeitet hat. Er wird sonst nirgendwo herum erzählt.
Mhm.
Offiziell hat er das einfach nur die Firma gegründet, um Datenbanken zu bauen.
Geheimdienste ist ja auch so ein Thema. Aber wollen wir nicht gleich wieder in diese Richtung abdriften? Ich wollte nur mal über die Bauchschmerzen von Thilo Weichert sprechen. Thilo Weichert als Landesdatenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein hat sich öffentlich dazu geäußert, dass Alibaba, wir kennen das, der Börsengang von Alibaba ist durch alle Nachrichtenmagazine gegangen, dass Alibaba wahrscheinlich eine sehr große Gefahr darstellt, weil unsere deutschen Gesetze überhaupt keinen Einfluss haben, weil wir aus Deutschland überhaupt nichts tun können, um die Daten von deutschen Kunden bei Alibaba in China zu schützen. Also Alibaba hat wohl in den Geschäftsbedingungen drinstehen, dass sie die Daten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Name, Anschrift, Kaufverhalten, Interessen und so weiter benutzen können für Marketing, Werbung, weitere Dienste und sowas. Und es gibt noch nicht mal einen Anspruch darauf, dass diese Daten gelöscht werden. Wenn ich mir Alibaba ansehe, habe ich ein paar Mal so reingeguckt. Teehäuschen lesen kann ich nicht, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, die in Englisch dargestellt sind. Und die fangen auch jetzt mit Deutsch an, habe ich gesehen. Nur das meiste davon sieht für mich aus, als würde man hier nur Händler oder Großhändler oder sonst was bedienen. Da heißt es dann 1000 Stück davon und 100 Stück davon und 50.000 Stück davon und 10 Stück davon. Irgendwo Einzelstücke oder sowas habe ich eigentlich gar nicht gefunden. Habe ich da verkehrt gesucht? Heinz, weißt du da was darüber?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Seite noch nie angesehen. So aktiv bin ich im Online-Shopping auch nicht. Ich gucke in die elektrische Bucht auch nicht rein.
Naja, das ist schon bei
Amazon, wenn es sein muss, oder sonst eben bei den Versandhändlern meines Vertrauens.
Gut, also man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Amazon, muss ich sagen, früher hat man so die Kataloge bekommen von Neckermann und Quelle. So, und da habe ich dann immer geguckt, was gibt's denn Neues? Da waren erstmal Taschenrechner, da waren irgendwelche technischen Spielzeuge, später kamen sogar Computer dazu. Das war so, so in der Zeit, bevor es das Internet gab, eine Informationsquelle. Und die hatten ja immer viel und alles. Heute suche ich also schon ganz gern mal bei Amazon und auch in der elektronischen Bucht, was denn da so angeboten wird. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die sind dann vollkommen neu für mich. Einmal von der Preisgestaltung her. China drückt da wahnsinnig auf die Preise. Wenn ich zum Beispiel überlege, dass ich ein Voltmeter, ein dreistelliges, rote, Siebensegmentanzeige, komplett für 1 Euro ohne Versandkosten kaufen kann, auch in Einzelstücken, da frage ich mich, wo soll das eigentlich hingehen? Gut, da gibt's natürlich auch ziemlich schwarze Schafe dabei. Da ist man, wenn man dann in China kauft oder irgendwo in dieser Gegend, die weit weg ist, gut beraten, wenn man diese PayPal-Bezahlgeschichte nimmt. Ich finde das zwar ziemlich bescheiden, was eBay da macht. Wenn ich irgendwas überweisen würde, dann hätte ich keinen Käuferschutz. Aber wenn ich PayPal verwende, dann steht eBay dahinter mit Käuferschutz. Es ist zweifelhaft. Eigentlich ist es für mich aus meiner Sicht betrachtet wettbewerbswidrig, was da geschieht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut. Wenn ich also da irgendwo etwas kaufe und ich bekomme die Ware nicht, dann wird über eBay die Sache organisiert. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber die holen dann das Geld von dem Händler zurück. Ich bekomme mein Geld auf jeden Fall wieder. Das heißt, Risiko ist quasi null in dem Fall. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch PayPal dabei zu benutzen. Wenn ich mir also diese Sachen ansehe, muss ich schon sagen, da gibt es so unglaublich viel. Es gibt eine riesige Menge an Schrott und Schund, aber es gibt auch unglaublich viele neue Sachen, Ideen, was man alles machen kann. Und das ist schon also für mich ein ganz, ganz moderner Quellekatalog geworden, diese Informationen, die ich da bekomme. Und dabei ist mir aufgefallen, dass so im Verlauf des letzten Jahres Amazon recht teuer geworden ist. Die Angebote, die da drin sind, die gleichen findet man ja meist auch bei eBay. Und da sind viele Dinge bei Amazon teurer als bei eBay. Da verschiebt sich also irgendetwas. Woran es liegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte man aufpassen und gucken. Und noch eine Sache, ich habe es schon mal berichtet. Man sollte nicht nur unbedingt mit mobilen Geräten da hineingehen und sich das ansehen, weil teilweise unterschiedliche Preise genannt, gezeigt werden, je nachdem, ob man mit einem Smartphone oder mit einem Homecomputer, den man also zu Hause Festnetzcomputer hat, sich diese Angebote ansieht. Das ist immer noch der Fall, das ist immer noch nicht abgestellt und da kann es zu ganz erheblichen Preisdifferenzen selbst bei namhaften Händlern und Herstellern kommen. So, kommen? Wie sind wir denn da drauf gekommen? Ach so, über den Thilo Weichert, der sich über Alibaba Gedanken gemacht hat.
Also ich bin eventuell sogar noch altmodischer als du. Ich habe es ganz gerne mal, wenn ich von einem Versandhändler einen Katalog bekomme, mich dann mal so eine ruhige Stunde hinsetzen kann, einfach mal durchblättern und dann mal einen Überblick kriegen, was denn so Neues gibt oder was er anbietet und was der meint, das wichtig ist. Also ich bin da sehr, sehr konservativ. Kaufen kann man denn immer noch übers Internet, aber dieses Angebot, das dann auch über das hinausgeht, was ich an sich suche, das mag ich schon mal ganz gerne.
Ja, aber guck dir mal an, so Kataloge, wenn ich so einen ELV-Katalog habe, was das für ein schwerer Klotz ist. Natürlich ist der vollgepackt mit Informationen und Wissen und Erklärungen und so weiter, schönes Dingen, aber der ist einfach zu schwer. Wenn ich das Ding auf mein Tablet schieben könnte, das wäre doch eine feine Sache. Oder auf meinen E-Book-Reader.
Da kann ich dir was zu erzählen. Das Music Store in Köln, also die Firma Sauer, die hatte für den neuen Katalog erstmal gesagt, den gibt es nur online als Blätterkatalog. Wunderschön auf dem Tablet, man kann durchblättern alles. Mit dem Erfolg, dass die Kunden sich beschwert haben. 2 Monate später wurde dann der gedruckte Katalog ausgeliefert. Ich war zufällig im Laden, als die erste Lieferung ankam und da kam ein großes Aufatmen von dem Personal, das da arbeitet, weil die sagen, wir können damit den Kunden besser helfen als mit der Online-Lösung.
Ja.
Also vielleicht sind Musiker alle ein bisschen konservativ.
Nee, ich glaube nicht daran liegt es. Die meisten Angebote, nicht die meisten, kann ich nicht sagen, viele Angebote im Internet, die sind derart grottenschlecht. Wenn ich irgendetwas suche, was ich eingebe, dann finde ich es nicht, dann bekomme ich es nicht. Das ist so schlecht gemacht. Wenn ich ein Inhaltsverzeichnis habe und einen Katalog, finde ich es teilweise schneller. Und das ist vollkommen untypisch. Normal sollten die Rechner und die Programme dahinter in der Lage sein, meine Wünsche viel schneller auf dem Bildschirm darzustellen, als ich das in irgendeinem gedruckten Medium finden kann. Aber es ist nicht so. Nochmal zurück auf eBay. Früher konnte ich bei eBay bei der Suche auch Sachen ausschließen. Ich konnte sie in Klammern setzen, in Anführungszeichen, ich konnte ein Minuszeichen davor setzen und so weiter. Das geht heute alles nicht mehr. Ich kann nur noch suchen positiv. Ich gebe Suchbegriffe ein, aber ausschließend, dass ich sagen kann, minus, was weiß ich was, den Anbieter, dies oder das, es geht alles nicht mehr. Das ist auch viel schlechter geworden und bei manchen anderen Anbietern im Internet ist es so schlecht, dass ich einfach zum Telefonhörer greife, anrufe und sage, euer Angebot im Internet ist so scheiße, hilf mir mal.
Ja. Gut, also zurück zum Katalog bin ich für. Nee. Auf der anderen Seite werden dafür viele Bäume umgehauen und es ist nicht für die Umwelt besonders verträglich und alles. Also ich kenne diese Bedenken auch, aber wenn ich mir eine schöne Gitarre und Schlagzeug ansehen will, sieht der im Katalog besser aus als online.
Ja.
Das muss jetzt einfach mal gesagt werden. Das ist nicht repräsentativ. Das ist also für mich meine Meinung. Aber es gibt auch Fortschritte. Und zwar schon seit einiger Zeit sind ja bekannt geworden ist Google dabei, Autos alleine auf der Straße rumfahren zu lassen, also selbstfahrende Autos. Jetzt hat Kalifornien eingelenkt. Die kalifornische Kfz-Behörde hat drei Unternehmen die ersten Genehmigungen für selbstfahrende Autos erteilt. Für einen Probebetrieb natürlich. Die dürfen auf öffentliche Straßen. Und zwar ist das Audi, das ist Google und das ist Mercedes. Die dürfen jetzt mit Roboterautos auch in Kalifornien rumfahren. Es gibt Einschränkungen natürlich dazu. Für den Probebetrieb ist Pflicht, dass ein Führerscheininhaber hinter dem Steuer sitzt und notfalls direkt eingreifen kann. Und wenn es irgendein Problem gibt mit dem Auto oder es wird ein Unfall verwickelt oder es hat einen technischen Aussetzer, ist dann sofort die zuständige Behörde zu benachrichtigen, damit man sehen kann, ob die wirklich sicher sind auf Dauer. Außerdem müssen die Hersteller pro Auto dann eine 5 Millionen Dollar US-Versicherung vorweisen.
So wenig? Meine ist höher. Achso, die kennen mich ja, die wissen, wie ich Auto fahre.
Ich meine, da tut sich im Gegensatz zu uns hier in den USA sehr, sehr viel gut, die haben mehr Platz. Aber bedenkt, die Audis, die wollen mit dem A7 das in der Gegend von San Francisco machen, die ja, soweit ich das erlebt habe, immer sehr, sehr hohe Verkehrsdichte aufweist. Andere Bundesstaaten, da gibt es das ja schon, in Nevada, in Florida und in Michigan. Michigan ist klar, das ist die Autometropole der USA. Nevada, die haben Platz genug, das meiste ist Wüste. Und Florida, weiß ich nicht, warum sie es zugelassen haben. Also die Audis gehen mit ihrem A7 da rein. Daimler haben noch nicht gesagt, mit wem sie das machen wollen. Und der Hit der ganzen ist Google. Die haben mit ihren Prius- und Lexus-Modellen mittlerweile 1 Million Kilometer selbstfahrend hinter sich gebracht. Also die haben schon Erfahrung gesammelt.
Mhm.
Ob es sowas bei uns auch mal geben wird? Also wir sind ja immer da so ein bisschen hin und her gerissen. Es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn man mal sagen kann, okay, wenn du denn von zu Hause nach Düsseldorf ins Studio fährst, dass ich einfach ins Auto setzt, sagst, komm Auto, jetzt fahr mal nach Düsseldorf, bring mich ins Studio und kannst in der Weise ein bisschen lesen oder telefonieren oder sonst
das,
wichtige Sachen
machen. Das, was ich seit Jahren immer wieder sage, das hatte mein Großvater schon. Wenn der nachts aus der Kneipe kam, ging an seinen Pferdewagen, ist da drauf geklettert, hat die Bremse losgemacht und hat zu seinem Fritz gesagt, zu seinem Pferd gesagt, Fritz, nach Hause. Dann hat er ihn nach Hause gebracht. Und seine Frau hat ihn dann am nächsten Morgen auf dem Kutschbock geweckt. Das gab es alles schon, ja.
Die Frage ist jetzt, wenn du das mit dem Pferdewagen nach Düsseldorf machst, wie lange bist du unterwegs?
Naja, wenn ich in Rente bin, habe ich Zeit. Also alles kein Problem. Ja, und du sagst es aber Google. Weiß ich nicht. Also Google hat ja jetzt erstmal seine Server abgeschaltet, weil in seinen Werbeanzeigen Malware drin war. Die hatten also einen Trojaner in der Google-Werbung. Die haben ja diese Online-Werbeplattform, dieses Werbenetzwerk DoubleClick und Cedo. Und da war ein Trojaner drin. Und dieser Trojaner wurde dann lustig und weltweit verbreitet, hat sich auch breit gemacht in so anderen Netzwerken, zum Beispiel Last.fm, hier dieses Musikportal und so. So, und daraufhin hat Google vergangene Woche erstmal die Server abgeschaltet und jetzt putzt es erstmal alle so Sachen. Ich will nur hoffen, dass in den Autos, die mit Google angetrieben werden, keine Werbe Software drin läuft und keine Anzeigen geschaltet werden. Wer weiß, was dann passiert. Das könnte schlimm enden.
Na gut, Apple und Audi wollen ja in alle, Apple und Google wollen ja in alle Autos rein, in die Entertainment-Systeme, ne?
Ja, und dann überall die Werbung gleich dazu schalten und schreiben. Werbung müssen wir auch machen, Heinz.
Oh ja, für unseren Shop. Das ist, wird aber nicht von Google gemacht, ist auch nicht mit Trojanern behaftet, sondern hat einfach nur gute Produkte.
Genau. So, Thomas Ritter wartet auch im Shop und da es nun bald kalt wird, sollte man sich an die Schals und ähnliche Sachen mal ranmachen, die ich in der letzten Fernsehsendung die Tasche von dem Schal gezeigt habe. Was schreibt mir da einer per E-Mail? Er möchte so einen Schal mit zwei Taschen haben. Das soll dann rechts und links sein. Ich habe mir überlegt, warum sind die Leute so gierig? Aber auf der anderen Seite hat er ja recht. Vielleicht hat er ja zwei Mobiltelefone und wenn er nur eins auf einer Seite hat, dann zieht es ihn im Schal immer runter. Wer weiß, vielleicht ist es ja eine Idee, aber wir tun den Daumen nach oben. Nicht nur für diese Idee, sondern auch für den Shop und für Sie zu Hause. Und was sagen wir, Heinz?
Und ein Bit übrig behalten und vielen Dank, dass Sie dabei waren und tschüss.
Und tschüss.